zwischen Hamburg und Haiti. Zwischen Orient und Okzident. Die georgische Metropole Tiflis. Eine Sendung von Tatjana Montik.
Allein das Wort Tbilisi, Tbili, warm. Ich verbinde damit etwas Positives. Diese Stadt erzeugt eindeutig warme Vibrationen.
Vato Zeretelli schwärmt von Tiflis, seiner Heimatstadt. Und der Künstler hat schon viele Städte und Länder gesehen. Auf Georgisch bedeutet das Wort Tbilisi warme Quellen. Eine Legende besagt, dass die Stadt vom König Wachtang Gorgasali im 5. Jahrhundert nach Christus gegründet wurde. Als der König einmal in den umliegenden Wäldern jagte, erschoss er einen Fasan, der in eine der zahlreichen heißen Schwefelquellen fiel und darin gekocht wurde. Auf diesen Schwefelquellen gründete der König dann seine neue Hauptstadt.
Vato Zeretelli, ein grauhaariger Intellektueller mit nachdenklichen, braunen Augen, blickt von seinem Atelier auf die Altstadt. Sie schmiegt sich an einen grünen Berghang und besteht aus vielen kleinen Häusern mit Holzbalkonen und bunten Dächern, sowie aus zahlreichen Gotteshäusern aller möglichen Religionen. Eine Seilbahn verbindet den unteren mit dem oberen Stadtteil. Vato Zeretelli genießt den Ausblick von der Narichala-Festung, die über der Altstadt thront. Den Blick auf Orient und Okzident, auf Tradition und Moderne. Im letzten Jahrzehnt durften sich prominente Baumeister aus aller Welt in der südkaukasischen Metropole mit ihren Ideen verewigen. Von hier aus sieht man viele Bauten aus der Zeit des Reformpräsidenten Michail Saakashvili, der im Zuge der friedlichen Rosenrevolution 2003 an die Macht kam und bis 2013 regierte. Nach einem Skandal über Folter in Gefängnissen wurde er abgewählt. Die stählerne Konstruktion einer Ausstellungshalle in Form zweier riesiger Röhren war sein Lieblingsprojekt. Sie wurde nach ihrer Fertigstellung allerdings noch nie genutzt. Sie erinnert so stark an einen Politiker, der in seiner Heimat persona non grata ist und dafür die Politik in der Ukraine aufmischt.
Es war ein harter Eingriff in das historische Stadtbild. Man hätte das alles durchaus bauen können, aber doch nicht in der Altstadt. Der Wolkenkratzer am Rustaveli-Prospekt, den man von hier aus auch gut sehen kann, wurde übrigens später, nach der Amtszeit Saakashvilis, von einem arabischen Scheich erbaut. Im Prinzip sind diese Gebäude aber selbstverständlich für Tiflis, weil diese Stadt ein Hub ist, eine Metropole. Dennoch ist das große Kapital, das sich hier konzentriert, diese mächtige Energie, für unsere Stadt auch gefährlich.
Der italienische Architekt Michele De Lucchi hatte die virtuos geschwungene Friedensbrücke, eine 156 Meter lange überdachte Fußgängerbrücke über den Fluss Mictuari, entworfen. Das gläserne Bauwerk wurde im Mai 2010 eingeweiht. Im Volksmund wurde sie rasch zur Slip-Einlage umgetauft. Trotz diverser Streitigkeiten ist die Brücke zum neuen Wahrzeichen der georgischen Hauptstadt geworden.
Vato Zeretelli schätzt an seiner Stadt nicht nur die moderne Architektur, sondern auch die steingewordene Historie. Wie die orientalisch anmutenden Schwefelbäder mit ihren halbrunden Dächern im Herzen der Altstadt. Das bekannteste ist das sogenannte Puschkin-Bad. Nach dem Besuch dieses Bades schrieb der russische Dichter, er habe in seinem Leben nichts Besseres erlebt als die Tiflisser Schwefelbäder.
Die Badekultur in Tiflis ist türkischer Herkunft. Seit Jahrhunderten liegt das Badegeschäft fest in aserbaidschanischer Hand. Dynastien von Massagemeistern arbeiten hier. Sina, eine kleine, rundliche 50-Jährige mit zwei goldenen Schneidezähnen, ist eine von ihnen. Von der magischen Kraft des Schwefelwassers ist sie natürlich überzeugt.
Es ist nützlich für alles. Für den Rücken, für alles, was schmerzt. Und auch für die Nerven ist das Wasser gut. Es gibt niemanden, dem ein Schwefelbad nicht guttun würde. Man bringt sogar Babys zu uns, um sie hier zu baden. So gutes Wasser wie hier gibt es sonst nirgendwo.
Jahrhundertelang hat sich in den Tiflisser Schwefelbädern das Gesellschaftsleben abgespielt. Man hat sich hier nicht nur gewaschen und entspannt, sondern wickelte Geschäfte ab, erfuhr Neuigkeiten. Das Badegeschäft floriert bis heute. In diesem demokratischen Ort kommen alle Gesellschaftsschichten zusammen. Studenten und Professoren, Bauarbeiter und Ingenieure, Taxifahrer und Schauspieler und auch viele Urlauber, erzählt Sina.
Sehr viele Ausländer aus Amerika, England, Deutschland und Frankreich. Und besonders viele Iraner und Inder. Und ich muss sie dann alle waschen.
Vato, der Künstler, geht regelmäßig ins Schwefelbad. Für ihn haben die heißen Quellen neben der gesundheitsfördernden auch eine energiepolitische Bedeutung.
Wir haben unterhalb von Tiflis so viele heiße Quellen, dass man damit die ganze Stadt beheizen könnte. Es gibt Geologen, die behaupten, Gasheizungen seien in Tiflis reine Verschwendung. Es ist genauso, als wenn man Erdöl hätte und es anderswo einkaufen würde. Leider machen wir noch keinen Gebrauch von dieser Energie. Dabei haben diese Quellen nicht nur den Namen Tbilisi, den Ort der Wärme, geprägt, sondern das ganze Schicksal unserer Stadt.
Tiflis ist keine Stadt mit nur avantgardistischer Architektur. Es gibt viele markante Bauten aus der Sowjetzeit, die mit lokalen Schmuckelementen, georgischen Mustern oder Stuckweinreben verziert sind. Einige Gebäude aus stalinistischer Zeit beherbergen heute schicke Cafés und coole Diskos. Für Techno- und Hausjünger ist Tiflis einer der Hotspots in Europa. Der ultimative Nachtclub der Stadt ist das Bassiani. Er befindet sich unterhalb des riesigen Dynamo-Stadions in der früheren Schwimmhalle. Um 2 Uhr nachts drängen sich viele Jugendliche vor dem Einlass. Die Sicherheitskontrolle ist streng. Die Regeln sind es auch. Keine Fotos, keine Taschenlampe. Niemand darf im Bassiani in seiner Privatsphäre gestört werden. Der 28-jährige Levan ist Stammgast.
Es ist ein Underground-Club, wo immer Techno gespielt wird. DJs, die in ähnlichen Clubs in Berlin spielen, kommen gern hierher. Der Eintritt kostet rund 30 Lari, umgerechnet 10 Euro. Das ist okay.
Der 27-jährige Georgi Gikonishvili ist der Gründer der Konzertagentur Musame, die sich als Bassiani-Promoterin profiliert. Auf diesen Club ist er sehr stolz.
Seit Jahrhunderten ist Georgien bekannt als das Land des Weins, des guten Essens, der alten Traditionen und der alten Architektur. Alles altes Zeug. Nun wird Georgien berühmt durch seine zeitgenössische Kunst, die elektronische Musik, das Clubleben und durch seine alternative Szene. Und das ist aufregend. Wir sind fast auf demselben Niveau wie der Rest der Welt. Und das zum ersten Mal in unserer Geschichte.
In der ehemaligen Schwimmhalle ist es nicht nur mega laut, sondern auch mega duster. Dies sei der dunkelste Club der Welt, verrät Georgi. Jeder könne hier anonym bleiben. Und nicht nur der dunkelste, sondern auch einer der größten. Bis zu 1500 Leute passen auf die gigantische Tanzfläche. Die Clubbesitzer empfinden sich als Bollwerk gegen die strenge orthodoxe Kirche. Seit dem Zerfall der Sowjetunion sind viele Georgier betont religiös geworden. Sie gehen regelmäßig zum Gottesdienst und halten strenge Fastenzeiten ein.
Die orthodoxe Kirche ist ein Problem. Von ihr kommen die meisten homophoben Angriffe. Aber die jungen Menschen sind weniger konservativ eingestellt als die Älteren, die in der Sowjetunion gelebt haben und sich nach konservativen Werten richten.
Georgi Kikonishvili ist schwul. Und das wird in der georgischen Gesellschaft nicht unbedingt akzeptiert.
Jahr für Jahr wird es besser. Als ich mich outete, war ich einer von gerade 2 schwulen Aktivisten in ganz Georgien. Inzwischen sind wir viele.
Musik.
An den Wochenenden werden in den zahlreichen Tiflisser Kirchen lange Gottesdienste gefeiert. Die Kirchen sind voll und die Gläubigen, jung und alt, scheinen die Liturgien über 4 Stunden lang problemlos im Stehen auszuhalten. Wahrscheinlich sind es die wunderschönen Kirchengesänge, die das Standvermögen der Gläubigen fördern.
Wir Georgier betreiben seit Jahrhunderten praktische Theologie. Und diese besteht in der Liebe zu Gott, in der Liebe zu deinem Nächsten, in der Gastfreundschaft, der Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Deshalb hat uns der Herrgott mit dieser Form der Polyphonie ausgezeichnet, die eine symbolische Analogie der Dreifaltigkeit ist.
Malchas ist seit 10 Jahren Chorleiter in der Mama-David-Kirche am heiligen Berg Mtatsminda, dem berühmten Hausberg von Tiflis. Im Chor des 55-Jährigen singen regelmäßig bis zu 10 junge Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren. Einmal pro Monat treten Malchas und sein Chor in der ältesten Kirche von Tiflis, der Anchishati-Kirche, gemeinsam mit dem dortigen Chor auf. Dann klingen die Gesänge besonders ergreifend. Die Anchishati-Kirche ist das älteste Gotteshaus der Stadt. Sie stammt aus dem 6. Jahrhundert. Während des Gottesdienstes wird das dunkle Innere der Kirche großzügig beleuchtet. Durch die vielen Kerzen und das durch die schmalen Fenster hineinströmende Licht. Es bringt die alten Ikonen in vergoldeten Rahmen wunderbar zur Geltung. In der Sowjetzeit war die Anchishati-Kirche, ähnlich wie viele andere Gotteshäuser, lange Zeit nicht in Betrieb. Und das reiche musikalische Erbe der georgischen Kirche geriet nahezu in Vergessenheit. Ende der 80er Jahre, als Malchas 24 Jahre alt war, fing er als Musikstudent damit an, sich für die polyphonen Gesänge der georgisch-orthodoxen Kirche zu interessieren.
Diese Melodien haben unsere Seelen und Herzen im Nu erobert. Wir haben sie in den Kirchen wieder erklingen lassen. Und wir wurden religiös, weil diese Gesänge nicht nur musikalisches Wissen verlangen, sondern auch einen starken Glauben. Es geht ja schließlich um religiöse Musik.
Georgier zu sein bedeutet vor allen Dingen, an seinem Glauben festzuhalten und die Traditionen zu pflegen, sagt Malchas.
Wir empfinden eine große Verantwortung gegenüber unseren Vorfahren. Sie haben ihr Blut dafür vergossen, dass wir Georgier bleiben. Die Traditionen werden in erster Linie von unserer Kirche aufrechterhalten. Im Westen weinen viele darüber, dass von den Traditionen kaum etwas erhalten bleibt. Doch Gott sei Dank gibt es noch Länder wie Georgien, Irland und Korsika, wo die Traditionen weiterhin geschätzt werden.
Das Studio für kreative Bildung liegt im Gebäude der ehemaligen Textilfabrik, der Fabrika im Stadtviertel Tschugureti, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Zarenzeiten entstanden ist. Hier können Jugendliche und Erwachsene Qualifikationen erwerben, wie zum Beispiel für elektronische Musik. 2 namhafte Musiker, Nika Machaitze und Tusja Beritze, leiten diesen Kurs. Die Teilnehmer, zwischen 25 und 40 Jahre alt, hatten die Aufgabe, zu diversen Szenen des Märchens Pinocchio Improvisationen zu komponieren. Und nun wird präsentiert und lebhaft besprochen. Nika Machaitze ist überzeugt, dass Künstlerberufe in Georgien gefragt sind wie nie zuvor.
Neben unserem Kurs gibt es auch Kurse in Musikproduktion und Songwriting. Einen Kurs für Synthesizer und auch für DJs. Und die Veranstaltungen sind alle voll. Es gibt sehr viele Menschen, die sich damit befassen wollen.
Die Fabrika ist die Institution des jungen Tiflis. Ein beliebter Treffpunkt der Jugendlichen und Künstler. Mit Jugendherberge, Cafés, Designershops, Künstlerstudios, einem Architekturbüro und einer Buchhandlung. Und abends ist hier Party. Kreativität sei ein charakteristischer Zug seiner Nation, meint Nika. Georgier hätten ein Talent für Kunst. Der Kunstboom habe bereits in der Sowjetzeit angefangen.
Georgien war damals quasi eine Insel, auf der viel mehr erlaubt war als in der Sowjetunion. Hier war es immer etwas wärmer, weniger totalitär. Hier wurden regimekritische Filme gemacht, die sonst nirgendwo in der Sowjetunion produziert werden durften. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion blühte dann die Kunstszene richtig auf.
Nika schätzt an Tiflis die vielen kleinen Tante-Emma-Läden, die ums Eck liegen. Hier kennt jeder jeden. Und meist haben die Ladenbesitzer obendrein noch gute Laune.
Kommen Sie bitte herein. Wie geht es Ihnen? Lange nicht gesehen.
Gotschas Obst- und Gemüsehandlung liegt im Stadtviertel Vake. Zur Sowjetzeit hatte sich hier die Intelligenzia angesiedelt. Zu dieser Klasse der Privilegierten gehörte auch Gotscha. Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und in den Bürgerkriegswirren musste er sich nach einem anderen Job umsehen. Gotscha war Bauingenieur und nach Glasnost und Perestroika arbeitslos. Sorgfältig legt Gotscha Obst und Gemüse auf seine elektronische Waage. Er zelebriert das Wiegen geradezu. Sein Laden, eine Mini-Version des lokalen Bauernmarktes, befindet sich im unteren Geschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses. Solche Geschäfte gibt es in Tiflis überall. Gotscha verkauft alles, was man zum Kochen so braucht. Und alle Zutaten stammen vom Land, vom Bauern, aus erster Hand.
Einer unserer Mitarbeiter kommt aus einem Dorf in der westgeorgischen Region Imerezien. Von dort bringt er viele Produkte mit, wie zum Beispiel den Käse. Wir haben Käse aus den Regionen Imerezien, Samegrelo und Zvanezien.
Und sein Tagesangebot?
Ich habe heute viele frische Kräuter, georgische Karotten, Kartoffeln und Weißkohl. Unsere Kunden bevorzugen georgische Waren. Sie schmecken besser als türkische Produkte.
Gotscha preist vor allem sein Angebot an Kräutern an.
Sie sind die wichtigsten Zutaten der georgischen Küche. Wir führen alle Kräuter, die man zum Kochen braucht. Koriandergrün, glatte Petersilie, Dill, Minze, Cismati, georgischen wilden Rucola. Bei uns muss jedes Gericht frische Kräuter enthalten.
Immer mehr Kunden kommen in den Laden. Unter ihnen sind viele Männer. In Georgien ist das Kochen keine Angelegenheit der Hausfrau, sondern Sache des Hausherrn. Zumindest, wenn es um das Zubereiten von Fleisch geht. Die Frauen müssen sich mit dem Rest beschäftigen, vor allem mit dem lästigen Gemüseputzen.
Wenn ein Mann kocht, schmeckt das Essen einfach besser. Einem Mann sind weder Gewürze noch Kräuter zu schade. Frauen gehen damit viel sparsamer um.
Eine gewagte These. Die junge Chefköchin Tekuna Gacecilatze stimmt natürlich nicht zu. Die 39-Jährige gilt als sehr kreativ und hat Freude daran, die georgische Küche neu zu interpretieren. Tekunas Café Litera ist der Gourmet-Tempel in Tiflis schlechthin. Im vergangenen Jahr erhielt sie eine Gourmet-Auszeichnung.
Die georgische Küche war und ist eine Fusion-Küche, inspiriert durch viele Einflüsse. Sie ist eine Mischung aus der persischen, indischen, chinesischen, europäischen und russischen Küche.
Tekuna arbeitet in ihrem Art Deco-Restaurant mit Hightech-Geräten, mit Induktionsherden und modernsten Kühlschränken. Und sie lässt keinen Zweifel aufkommen, wer hier die Mütze aufhat.
Goga, schneide bitte noch mehr Zwiebelringe. Wir werden sie gleich karamellisieren. Rote Zwiebeln sind viel aromatischer und saftiger als die weißen. Wenn sie fertig gebraten sind, fügen wir etwas Salz, Zucker und Balsamico-Essig hinzu.
Tekuna bereitet einen Salat mit roten Rüben, Ziegenkäse und Granatapfelkernen zu. Es ist keine klassische georgische Vorspeise, aber die beiden Zutaten, rote Rüben und Granatäpfel, sind essentielle Bestandteile der georgischen Küche.
Es ist ein sehr populäres Gericht unseres Hauses, eine gute Kombination. Ziegenkäse, karamellisierte rote Rübe, karamellisierte rote Zwiebeln mit Granatapfelkern und einer Granatapfelsoße. Die georgische Küche ist stark saisonabhängig. Alle Produkte kann man bei uns nur in der Saison kaufen, in der sie üblicherweise wachsen. Wir essen immer den Jahreszeiten entsprechend.
Während Demi-Chef Goga die Zwiebeln karamellisiert, geht Tekuna an einen hohen Topf, wo eine Grütze vor sich hin brutzelt.
Hier kochen wir Chomi. Chomi ist die georgische Schwester von Polenta. Dieses Gericht ist in Westgeorgien populär. Daraus mache ich Chips, eine Kruste aus diesem Maisbrei, die wir im Backofen trocknen lassen. Ich mache hier nichts anderes, als bekannte Gerichte neu zu interpretieren. Diese Maischips reichen wir als Vorspeise, damit das Essen mit guten Eindrücken beginnt.
Die georgische Küche hat viel aufzuholen. In der Sowjetunion gab es 70 Jahre lang sozialistischen Standard. Einheitsbrei statt Kreativität, bemängelte Kuna Gacicilatze. Sie hat in alten Kochbüchern viele interessante Rezepte gefunden und darin französische Einflüsse entdeckt. Die französische Küche war früher in Georgien sehr angesagt. Tekuna hat in Heidelberg Psychologie studiert und in New York ihre Doktorarbeit geschrieben. Dann hat sie beschlossen, etwas ganz anderes zu machen. Heute besitzt sie in Tiflis 3 Restaurants und ist gleichzeitig deren Chefköchin. Das Kulinarium, die Hascheria und eben das Café Litera. Bei ihr kommen traditionelle Gerichte mit neuen Zutaten auf den Tisch. Dieser Weg war nicht einfach.
Jeder sagt, seine Mutter koche besser, wie in Italien. Deshalb will ich eine Kochkultur anbieten, bei der niemand sagen kann, seine Mutter könne das besser. Seine Mutter hat solche Gerichte nämlich nie gekocht.
Tiflis ist eine senkrechte Stadt. 2 Seilbahnen und eine Zahnradbahn am Berg Mtazminda, 770 Meter hoch, verbinden die Viertel. Eine weitere Seilbahn befindet sich im Bau. Der Künstler Vato Cereteli freut sich jedes Mal, wenn er Seilbahn fahren kann. Die Moderne mit den geschlossenen Glasgondeln verbindet die historische Altstadt mit der Festung Narikhala.
Die Fahrt dauert nur 2 Minuten. Das ist schade, denn wenn es langsamer ginge, könnte man die Altstadt besser betrachten.
Schwungvoll rast die Gondel nach oben. Während der kurzen Fahrt präsentiert sich Tiflis von seiner schönsten Seite. Von oben sieht man nicht nur die historischen Bauten, sondern auch die bunte Stadt in prächtiger Sommerblüte. Tiflis mit seinem durch die warmen Schwefelquellen genährten Boden hat eine üppige Vegetation. Angeblich kommen die besten Feigen und Granatäpfel von hier. Aber auch Wein, Rosen und Mandelbäume gedeihen in dieser Stadt.
Der gesamte Stadtkomplex ist aufregend. Unten sieht man jetzt gut die Gotteshäuser verschiedener Konfessionen, die auch senkrecht in der Landschaft stehen. Die Moschee, eine armenische Kirche sowie viele georgische. Die von Metechi, die von der Narikhala-Festung, die Sioni-Kathedrale, die Mama-David-Kirche am Heiligen Berg. Es ist sehr wichtig, dass wir in der Stadt einen Heiligen Berg haben. Für das Bewusstsein unserer Menschen ist das prägend.
Und schon ist die Seilbahn oben an der Festung Narikhala. Es ist eine uralte Verteidigungszitadelle, deren Erbauungsjahr unbekannt ist und die zum ersten Mal im 4. Jahrhundert nach Christus erwähnt wurde. Georgische, mongolische und persische Herrscher haben sie für ihre Zwecke benutzt. Heute ist Narikhala ein romantischer Aussichtspunkt, beliebt bei Einheimischen und Besuchern gleichermaßen.
Von hier oben kann man deutlich die östlich anmutende Altstadt mit ihrem wichtigen strategischen Ort Metechi, dem Tor in den Osten, erkennen. Und westlich der Altstadt liegt das Viertel Sololaki, wo es viele Jugendstilbauten gibt. Auf den Jugendstil hat man lange Zeit keine Acht gegeben, weil er ja kein rein georgisches Kulturerbe ist. Doch dafür ist der Jugendstil bei uns in seiner authentischen Version erhalten geblieben. Während in Europa vieles restauriert und neu interpretiert wurde, haben wir hier viele authentische Beispiele davon.
Tiflis geht sorgsam mit diesem architektonischen Erbe um. Lia Bokuchava ist Restauratorin. Sie leitet die Sanierung eines Jugendstil-Miethauses in der Galaktioni-Tabitze-Straße mit charmanten, geschnitzten Holzbalkonen, die bei alten Tifliser Häusern üblich sind.
Diese Häuser hier wurden im europäischen und im georgischen Stil gebaut. Der Hof ist georgisch, die Fassade aber europäisch.
Lia Bokuchava gibt den 7 Restauratoren Anweisungen. Die Wandmalereien müssen freigelegt werden. Sie sind für die Eingänge der noblen Tiflisser Häuser typisch. In der Sowjetzeit wurden sie oft beschädigt oder übermalt. Lia zeigt auf eine besondere Malerei.
Hier werden verschiedene Kontinente abgebildet. Australien, Europa, Asien und Afrika.
Viele Bilder sind nur schwer erkennbar. Sie wurden mit einer dicken, dunklen Lackschicht übermalt.
Die Einwohner wollten diese Bilder erhalten, aber sie haben nicht gewusst, wie man das macht und haben deshalb vieles beschädigt. Wir konnten den Lack entfernen und das Original freilegen.
Tiflis inspiriert. In der Vergangenheit haben sich viele Künstler, Dichter und Maler von Tiflis begeistern lassen. Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Alexandre Dumas, John Steinbeck und Knut Hamsun haben Besuche in ihren Werken verewigt. Tiflis hat viele Gesichter. Geprägt wurde die georgische Hauptstadt durch ihre turbulente Geschichte und das multikulturelle Flair. Seit Jahrhunderten leben hier Georgier, Armenier, Juden, Aserbaidschaner, Kurden, Deutsche, Russen und Polen friedlich nebeneinander. Sie alle haben Tiflis, diese wichtige Handelsstadt auf der Seidenstraße, geprägt.
Tiflis ist politisch gesehen eine Art Puffer zwischen Russland und dem Westen, eine freie Stadt im Zentrum des Kaukasus. Wir bekommen viele Besucher aus Russland, aus dem Iran, aus Aserbaidschan, Armenien und der Türkei. Aus politischer Sicht unterscheidet sich Georgien sehr von seinen Nachbarn, und zwar positiv.
Für den Künstler Vato Zeretelli sind es die vielen kulturellen und historischen Zusammenflüsse aus Orient und Okzident und natürlich auch das angenehme georgische Klima und vielleicht auch der Drang nach Freiheit.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal zwischen Orient und Okzident. Die georgische Metropole Tiflis. Eine Sendung von Tatjana Montik. Es sprachen Anne Moll, Thilo Werner, Katja Pilaski, Michael Haag, Detlef Tams, Tobias Persil und Oke Bandixen. Technik Sven-André Köpke. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.